ARD. ARD.
KI und jetzt? Wie wir künstliche Intelligenz leben wollen.
Hallo und herzlich willkommen zu KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen, dem Podcast vom RBB und DFKI mit dem Wissenschaftler Aljoscha Burchardt.
Und der Journalistin Nadja Kailuli.
Hallo mein Lieber, wie geht's dir?
Oh, wunderbar, wenn ich dich hier spreche, ist doch immer ein Highlight der Woche.
Und wenn du mich siehst?
Ja, ich sehe dich auch.
Ich sehe dich auch.
Ich sehe dein Gesicht. Ich bin ja so in Emotionserkennung als Mensch sehr geübt. Ja, ich sehe also, dass du gerade lächelst, dass es dir gut geht in diesem Gespräch. Das ist also wunderbar, dieses Feedback. Du nickst mit dem Kopf gerade herrlich.
Wie wichtig das ist, dass man sich in die Augen schauen kann, ne? Auch bei so einem Podcast. Wir sehen uns immer. Wir sehen auch, ne, wenn jemand dann sagt, so was labert die da oder der da gerade eigentlich, ja. Also die Gesichtserkennung, die spielt auch hier bei uns eine Rolle.
Total. Wenn Aljoscha im Interview längere Fragen stellt als die Antworten des Gastes oder Nadjas Kopf schon auf die Tischplatte knallt.
Dann wissen wir, das war es jetzt. Aber so weit kommt es heute nicht. Aber warum frage ich das? Warum spielt heute unser Gesichtsausdruck eine Rolle? Denn Ausdruck unseres Gesichtes ist ja auch Ausdruck unseres Befindens.
Und da kommt man auf die Idee oder kann auf die Idee kommen, ob KI nicht auch in der Psychotherapie eingesetzt werden kann, zum Beispiel in der Diagnose. Also du sitzt so bei der Therapeutin, beim Therapeuten und ein KI-System schneidet deinen Gesichtsausdruck mit und kann dann möglicherweise auch auf kleinste Warnzeichen in deinem Gesicht reagieren und der Therapeutin dem Therapeuten Hinweis geben. Das soll Thema heute sein.
Das soll Thema heute sein und wenn ihr euch denkt, ja, die kommen jetzt vielleicht auf verrückte Ideen. Nee, das ist nicht ganz unsere Idee, sondern das ist unser Fall der Woche.
Künstliche Intelligenz kann Gefühle aufgrund von Gesichtsausdrücken in psychotherapeutischen Situationen verlässlich erkennen. Das zeigt eine Machbarkeitsstudie von Forschenden der Fakultät für Psychologie der Universität Basel. Das KI-System ist auch in der Lage, den Therapieerfolg bei Borderline-Patienten zuverlässig vorauszusagen. Die Forschenden verwendeten dazu frei verfügbare künstliche neuronale Netze, die mithilfe von über 30.000 Gesichtsfotos auf die Erkennung von 6 Basisemotionen trainiert wurden. Glück, Überraschung, Ärger, Abscheu, Trauer und Angst. Danach analysierte die KI Videodaten der Therapiesitzungen von insgesamt 23 Borderline-Patienten. Das Resultat war erstaunlich. Der statistische Vergleich zwischen der Auswertung von 3 geschulten Therapeuten und der KI zeigten bemerkenswerte Übereinstimmungen. Die KI beurteilte die Gesichtsausdrücke so verlässlich wie der Mensch. Darüber hinaus erkannte die KI aber auch kürzeste Gefühlsregungen im Millisekundenbereich, beispielsweise ein kurzes Lächeln oder einen Ausdruck von Ekel.
Das Talent würde ich mir auch wünschen, ja, zu erkennen, wenn bei Aljoscha der Ausdruck von Ekel zu sehen ist. Aber jetzt mal ernsthaft, das ist natürlich schon krass, ne? Also man kann jetzt darüber spinnen, kann die KI das oder kann sie das nicht? Aber hier haben wir es ja nun mal schwarz auf weiß, dass die KI gleichwertig wie ein Therapeut aufgrund von Gesichtszügen, Gesichtsmerkmalen, Gesichtsausdrücken erkennen kann und definieren kann, in welchem Gemütszustand man sich befindet.
Ja, und ich lasse mich gleich ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ich kenne das ja auch. Wir machen ja auch solche oder ähnliche Experimente dann. Das ist natürlich dann eine sehr kleine Teilaufgabe eines Psychotherapeuten, einer Psychotherapeutin, vielleicht diese 6 Grundemotionen zu erkennen. Das ist natürlich nicht alles, was die macht, sondern ein sehr spezifisch rausgepickter Aspekt. Und dann kann es eben sein, und das ist dann eben auch an sich eben auch erstaunlich und cool, dass die Systeme, das waren ja frei verfügbare Systeme wohl, die man einfach mit Bildern, die man irgendwo hatte, wo diese Emotionen wahrscheinlich dann annotiert waren, da wusste man, hier lächelt jemand, hier ekelt sich jemand, hier ist jemand traurig, dass die Systeme dann durch Mustererkennung und eben neuronale Netze trainiert wurden, um das dann zu reproduzieren, das ist schon cool, ja, aber das ist eben die Therapeuten in ihrer Ausbildung, ich glaube nicht, dass die Bilder gezeigt kriegen von Leuten und müssen dann ankreuzen, Ekel, Trauer, Wut oder so, sondern das ist eben schon auch irgendwie eine künstliche Aufgabe, so das wollte ich einmal gesagt haben.
Also ich sag mal so, ich war selber eher überrascht davon, dass das Gesicht so eine große Rolle überhaupt spielt. Das war mir, glaube ich, gar nicht bewusst. Wenn ich an Psychotherapie denke, dann denke ich vor allem über das Sprechen, ja, oder das, was man erzählt, das, was man erlebt hat. Gleichzeitig habe ich mir gedacht, wie soll denn das gehen? Ist dann da eine Kamera die ganze Zeit neben der Therapeutin oder was? Wie beim Flughafen, wenn du durch ein Check-in kommst.
Das ist eben mal die Frage, auch wie bringt man es technisch mit einer Kamera oder so. Heute kann man natürlich auch mit einem irgendwie einem kleinen Smartphone, was irgendwo steht, wahrscheinlich schon einiges machen, geht ja dann auch noch weiter mit Körperhaltung und so weiter und so fort. Und da haben verschiedene Leute natürlich auch verschiedenes normal Null.
Ja, aber interessant, dass du jetzt die Körperhaltung ansprichst. Wir kennen das ja alle, ne, dass man irgendwie versucht, aufgrund der Körpersprache nennt man ja dann auch, ja, du als Computerlinguist, ja, musst ja die Körpersprache auch beherrschen, dass man daraus auch Analysen machen kann. Ne? Zum Beispiel, wenn man mit verschränkten Armen im Vorstellungsgespräch sitzt.
Ja, oder ich spiegel dich zum Beispiel gerade, ich mache deine Gestik und Mimik nach. Das ist ja auch ein bekanntes, sagen wir mal, therapeutisches Mittel, die sich Vertrauen zu erwecken, indem man die Leute spiegelt.
Das stimmt schon. Das ist natürlich auch so ein Merkmal. Das ist ja schon lange eigentlich therapeutisch irgendwie, ich sag jetzt mal, verhaftet, dass man aufgrund von Körpersprache ja Analysen machen kann. Und dass das Gesicht jetzt auch dazukommt, was heißt auch dazukommt, sondern bei der KI dazukommt, ist natürlich interessant. Aber wie funktioniert das?
Ich meine, letztlich würde man wahrscheinlich davon ausgehen, dass wenn Leute nicht geschulte Schauspieler sind, dass sie ihr Gesicht nicht kontrollieren können. Das heißt, das läuft automatisch ab, während ich da Geschichten erzähle oder irgendwas aus meiner Familie erzähle oder was mich gerade bedrückt oder was mich erfreut, bewegt sich halt mein Gesicht natürlich und unterstreicht das, was ich mache. Und da könnte man natürlich sagen, gut, dann kann eben so eine Kamera im Raum sein und die kann dem Therapeuten ja anzeigen, so ja, jetzt, da hat er gerade einen kurzen Moment lang Ekel gezeigt oder so und dann hat er sich wieder gefreut und das kann dann eben sein, das finde ich dann interessant, dass es diese Mikrogeschichten, das kennt man ja auch, dass eben in ganz kurzer Zeit eine Emotion durch ein Gesicht gehen kann, die für uns Menschen zumindest bewusst nicht wahrnehmbar ist, weil es so schnell geht, die man dann aber, wenn man die Leute eben filmt und das dann eben stoppt, dann sieht man, die haben sich ganz kurz geekelt und dann haben sie sich wieder gefasst und dann haben sie was anderes erzählt. Und solche Sachen könnte man möglicherweise erfassen und könnte ich mir vorstellen, in solchen Therapiegesprächen dann als Zusatzinformation dem Therapeuten einblenden und sagen, achte mal drauf, die hat gerade mal eine Hundertstelsekunde irgendwas Ekel gezeigt oder so. Das könnte ich mir noch als, wäre für mich eine Antwort auf die Frage, was bringt's mir eigentlich? Ja, also ist es dann einfach ein Mehrwert zu sagen, jetzt Trauer, Wut, Dings. Das sind ja erstmal sehr grobe Kategorien und die Frage, was mache ich damit? Und da sollten wir vielleicht auch noch kurz drüber sprechen. Es geht ja jetzt, das ist ja nur ein Teil der Psychotherapie, dass man die Emotionen aus dem Gesicht abliest und viele andere Dinge auch noch. Aber die Systeme gehen ja auch weiter. Die können ja auch Vorhersage machen, in was für einem psychischen Zustand ist jemand, können möglicherweise dann auch noch eine Ebene drüber sagen, ist diese Person, wenn sie vielleicht suizidal ist, ist es diese Woche vielleicht mehr als letzte Woche oder weniger oder so, dass man eben versucht, auch die KI-Systeme darauf zu bringen, noch stärker einzugreifen in das Analysegeschehen auch. Und dann wird es natürlich auch, sagen wir mal, immer irgendwie haariger und gefährlicher und man begibt sich dann immer weiter auf das Feld der Expertinnen und Experten, wo ich dann denke, wo große Vorsicht walten sollte.
Aber jetzt gerade, weißt du, woran ich denken musste, während du das so erzählt hast? An einen Lügendetektor.
Ja, das hat man ja auch versucht, dass man sagt, man misst die Hautspannung und guckt dann, ob die Leute eben die Wahrheit sagen. Deshalb sagte ich auch, Gesicht kann man nicht kontrollieren, so wie man seine Schweißausbrüche auch nicht kontrollieren kann. Das sind ja die Ideen. Kriegen wir noch irgendwo eine Zusatzinformation, wenn die Leute uns vielleicht versuchen, gerade was vorzuspielen?
Mhm. Nun kann man ja wirklich sagen, es geht ja hier wirklich um eine Sache, die in der Forschung schon angewendet worden ist, wo wir Ergebnisse haben. Ja? Aber wir müssen ja darüber sprechen, wie stehen wir da eigentlich ethisch dazu, dass man eben KI-generierte Programme, sei es in der Gesichtserkennung oder sei es bei im Chat-GPT-Bereich oder sei es wirklich bei der Anwendung in der Praxis als Unterstützung für die Therapeutin oder den Therapeuten, wie wir dazu ethisch stehen, dass da ein KI-generiertes Programm dazu kommt.
Ja, auf jeden Fall. Also da muss man ganz genau überlegen, wie man es gerne hätte, ob man es gerne hätte und muss, glaube ich, auch sich gute Gründe ausdenken, warum man das hier einsetzen will. Auch in der Therapie, haben wir ja schon gesagt, gibt es ja auch Chatbots. Der allererste Chatbot, ich glaube, wir haben das auch schon ein paar Mal gesagt, aber ich finde es so toll, Eliza 1967 von Josef Weizenbaum war ja ein Psychotherapeut.
Ja, also und jetzt denke ich mir, sollten wir vielleicht unseren Gast dazu holen, ne? Weil wir, weder du noch ich sind Therapeuten und weder du noch ich können vielleicht, du vielleicht noch eher als ich, ethische Komponenten setzen, wie wir eigentlich KI in der Psychotherapie einsetzen wollen. Und deswegen holen wir jetzt mal unseren Gast. Und zwar ist das Judith Simon. Sie ist Mitglied im Deutschen Ethikrat und Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Universität Hamburg und vieles, vieles mehr. Judith Simon, herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Judith, wir kennen uns. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist. Und wir haben heute über KI im weitesten Sinne, würde ich mal sagen, in der Psychotherapie geredet.
Du bist ja nun Mitglied im Deutschen Ethikrat. Inwieweit spielt denn da das Thema KI in der Psychologie eine Rolle?
Wir haben uns tatsächlich in der großen Stellungnahme, die wir letztes Jahr im März ja verabschiedet oder vorgestellt haben, auch tatsächlich mit dem Einsatz von KI in der Medizin beschäftigt. Und eines der Anwendungsfelder, die wir uns angeschaut haben, war tatsächlich KI-Einsatz in der Psychotherapie. Also in der Forschung kann man zunächst einmal viele Dinge machen. Das Problem mit dieser Emotionserkennung ist zunächst mal, dass diese zugrunde liegende Theorie von Paul Ekman ja auch durchaus kontrovers diskutiert worden ist. Es ist ein sehr vereinfachtes Modell von Emotionen, wo es um diese 6 Basisemotionen gehen soll. Und das ist allein schon in der psychologischen Forschung auch hoch umstritten. Einerseits, wie valide das überhaupt ist, davon auszugehen, dass unsere Emotionen sich durch diese Basisemotionen abdecken lässt. Zum anderen, wie gut sowas prinzipiell eben durch Gesichter erschließbar ist. Das ist ja der nächste Schritt. Eben nicht nur gibt es diese Emotionen und diese 6 Basisemotionen, sondern zeigen die sich auch äußerlich. Und der dritte Punkt, der ganz stark kritisiert wurde an Ekman, ist eben tatsächlich auch, inwiefern das universal ist oder ob das nicht sehr kulturunterschiedlich ist und eben auch Gesichtsausdrücke, aber auch Emotionen, also beide Komponenten, einfach eben sehr unterschiedlich sind und welche Probleme das mit sich bringen kann. Also da muss man sowohl, stellen sich viele ethische Fragen, da können wir gleich nochmal reinbohren, aber auch erkenntnistheoretisch oder wissenschaftstheoretisch ist das durchaus kritisch.
Das heißt, man steckt schon viele Annahmen eigentlich rein, die man dann hinterher, oder Probleme, die man technisch löst, aber du würdest sagen, die Probleme sind eigentlich schon zu viele Annahmen eingeflossen.
Es ist zumindest so, dass die wissenschaftlichen Grundlagen umstritten sind, das kann man, glaube ich, schon mal so sagen. Und dass es natürlich oft der Fall ist, dass einfache Theorien sich sehr stark anbieten, sie auch zu verwenden in der technologischen Umsetzung, weil sie so vereinfachte Annahmen machen. Und dann sind diese Theorien dann häufig sehr wirkmächtig, obwohl sie teilweise fragwürdig sind. Damit will ich nicht in Frage stellen, dass man natürlich auch Dinge über Emotionen aus Gesichtern ein Stück weit ablesen kann. Aber wie genau das ist, wie sauber das ist, ob diese 6 Grundemotionen Sinn ergeben und welche Konsequenzen das hat, das ist ein bisschen schwieriger als so eine einfache Abbildung durch die Technologie.
Aber wenn wir da jetzt wieder sind, da reden wir so ein bisschen, Maschine arbeitet mit Mensch, ja. Aber normalerweise erkennen ja Menschen dann Gesichtsausdrücke und vor allem die Therapeuten müssen diese dann werten. Ich weiß gar nicht, ob man das so oder kann man das eurer Meinung nach, deiner Meinung nach, einem Therapeuten zumuten, aufgrund von Gesichtserkennung wirklich zu analysieren, in was für einer Stimmung ich gerade bin, vor allem im medizinischen Sinne. Manchmal bin ich selber erschrocken, wenn ich mich in der Kamera sehe, mit was für einem Gesichtsausdruck ich manchen Menschen zuhöre und ich mir denke, nee, eigentlich ging es mir ganz gut. Ich weiß auch nicht, warum ich so geguckt habe.
Ja, genau. Das Problem ist tatsächlich, das ist ja genau diese Grundfrage. Inwiefern kann man denn überhaupt, also jetzt mal unabhängig davon, ob das eine KI macht oder ein Mensch, Emotionen aus dem Gesicht ablesen? Und das ist natürlich eine Herausforderung für beide, also sowohl für Menschen als auch für Maschine. Und in der Stellungnahme haben wir ganz oft auch geschaut, mal so als Blickrichtung, das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine sollte auf die Art gestaltet sein, dass es die Handlungsmöglichkeiten, die Autorschaft von Menschen erweitert. Und die Frage ist, was heißt das jetzt in so einem therapeutischen Kontext? Wenn es dem Therapeuten oder der Therapeutin hilfreiche Einsichten bringt, auch den Patientinnen zu helfen, dann kann das total sinnvoll sein. Ich habe jetzt zumindest nur mal versucht zu sagen, welche Probleme es da gibt. Aber das heißt nicht, dass der Mensch das besser kann. Und wenn KI das einerseits gut und genau kann und auf der anderen Seite nicht total verzerrt ist, dass es beispielsweise nur bei Gesichtern, bestimmten Gesichtsformen oder in bestimmten Kulturen funktioniert, dann kann das natürlich auch hilfreich sein, wenn man sich bewusst macht, diese ganzen Fallstricke, dass es eben auch nicht so eine sichere Basis hat.
Wir sprechen natürlich auch über eine Situation, wo Therapieplätze rar sind, wo viele Leute lange warten müssen und die Frage, kann man eben sowas unterstützend auch einsetzen, wenn die Leute ihr Patiententagebuch machen oder ähnliches, da läuft eine Emotionserkennung mit und die kann dann möglicherweise Alarm schlagen und kann sagen, hey, die Person, die ist gerade wirklich kurz vorm Zusammenbruch oder die da kommt jetzt ein Schub auf sie zu und die bräuchte jetzt eigentlich eine bevorzugte Behandlung. Sowas wird ja auch diskutiert, ob man helfen kann, eben das im System einfach Verbesserungen zu erzeugen. Wie denkst du darüber?
Also ich habe da ein bisschen eine ambivalente Meinung. Das eine ist natürlich, dass ganz oft in Feldern, in denen ein bestimmter Personalmangel herrscht, Technologie als Hilfsmittel herangezogen wird und man vielleicht gerade bei Psychotherapie auch mal auf die Idee kommen sollte, ob man nicht den Personalmangel primär beheben sollte und nicht durch technische Techniker substituieren. Ich glaube, man muss auch wirklich ein bisschen trennen. Ich glaube, KI ist, das wissen wir ja, gut in Mustererkennung und deswegen kann es gerade im diagnostischen Bereich, wenn es gut gemacht ist und sauber funktioniert, viel helfen. Eine andere Frage ist ja tatsächlich, setzt man das ein für bestimmte Formen von so kognitiver Verhaltenstherapie, dass man eben bestimmte regelbasierte Anwendungen oder Empfehlungen Leuten gibt, sowas wie Erinnerungen, dass sie vielleicht, weiß ich nicht, Sport machen sollen oder was, das ist ein bisschen zu banal gewesen, aber im Sinne von viele von diesen KI-Systemen, die im therapeutischen Kontext eingesetzt werden, sind ja regelbasiert. Da geht es ja eben genau nicht um diese Art von Mustererkennung, sondern um Fragen, was kann man auch substituieren, delegieren durch digitale Technologien. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten, aber das ist natürlich echt ein super breites Feld, wo es einerseits um die Frage geht, wo wollen wir tatsächlich den Personalmangel beheben und mehr Zugang liefern. Wir wollen ja auch nicht, dass manche Leute dann so die zweite Klasse Medizin bekommen, ne, die irgendwie dann, also ich überspitze das jetzt mal, die Privatversicherten kriegen dann den Therapeuten und die Kassenpatienten können erstmal mit einem Chatbot interagieren. Das wäre natürlich genau das, was wir nicht haben wollen. Und deswegen muss man halt genau hingucken, welche Anwendungen bieten sich an, um sie technologisch zu unterstützen, wie gut sind die und bei welchen ist es uns ganz besonders wichtig, dass da eben Menschen miteinander interagieren.
Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf das Beispiel, dass ein KI-generiertes Programm aufgrund von Gesichtserkennung Emotionen ableiten soll und daraus dann sozusagen einen Befund generieren soll, dann sind wir ja genau da, wo man sagt, wie klärt man denn da den Patienten überhaupt auf? Man kennt das, wenn man sich für eine Psychotherapie interessiert, dann hat man immer erstmal so Erstgespräche und so. Da sagt ja die Therapeutin oder der Therapeut jetzt auch nicht im Nachhinein, ich habe sie jetzt mal ein bisschen beobachtet, wie sie gesprochen haben und habe da gemerkt, mal haben sie gelächelt, mal haben sie depressiv geschaut, mal haben sie das gemacht. Das wird einem ja nicht gespiegelt. Und muss man sozusagen dem Patienten sagen, Achtung, es wird sie jetzt jemand beobachten und daraufhin gibt es eine Analyse? Oder wie klärt man den Patienten da am besten ethisch auf, um sicherzugehen, dass ja sowohl die KI nichts falsch machen kann, als auch der Mensch weiß, was jetzt eigentlich mit mir passiert?
Ja, auf der einen Seite ist es völlig klar, dass wenn man solche Tools einsetzt, gerade in so therapeutischen, medizinischen Kontexten, dass es eine Aufklärung bedarf und auch einer informierten Zustimmung, dass man den Leuten einfach sagt, wir verwenden folgendes Tool, das macht das und das zeichnet das auf. Diese Art von informierter Zustimmung, die ist in der Medizin insgesamt ganz wichtig und ganz entscheidend und natürlich auch, dass man eben deklariert, wann solche Systeme zum Einsatz kommen. Wenn man jetzt das ein bisschen schwieriger noch machen will, dann heißt es natürlich, naja gut, aber wenn ich jetzt weiß, dass diese Systeme eingesetzt werden, in welcher Art und Weise verändert das dann vielleicht mein Verhalten? Das hat man auch ganz oft in der Psychologie, dass man in den Experimental-Setups mit Täuschung arbeitet und hinterher den Leuten dann aber sagen muss, dass man sie getäuscht hat. Das kann man so zum Beispiel im Forschungskontext machen. Ich finde, in therapeutischen Kontexten verbietet sich das. Also da muss man die Leute aufklären darüber, was man verwendet und was man einsetzt. Eine Forschungsfrage wäre dann, verändert das tatsächlich das Verhalten von Menschen, wenn sie wissen, dass sie getrackt werden? Und das ist natürlich auch nicht nur eine Forschungsfrage, sondern auch eine Frage, die wir uns prinzipiell stellen. Wenn wir mehr Systeme haben, sowohl in der Psychotherapie, aber ganz oft wird das auch eingesetzt im Arbeitsmarkt bei Jobinterviews, dass da eben auch Emotionserkennung gemacht wird. Was macht das denn mit Leuten, wenn sie wissen, dass ihre Emotionen auch überprüft werden? Verändert das, führt das zu vielleicht eher sozusagen einer Gleichförmigkeit in der Emotion, soweit man das steuern kann natürlich. Und welche Folgen das hat, ist noch meine nächste Frage.
Jetzt bist du ja Mitglied im Deutschen Ethikrat. Gibt es Tendenzen, wo du sagst, wenn man sich jetzt entscheiden muss, KI in der Psychotherapie, gibt es dort mit allen Regularien, die es dann gibt, ein klares Ja oder ein klares Nein?
Ich glaube, so kann man das nicht sagen mit einem klaren Ja oder einem klaren Nein. Das liegt zum einen daran, dass KI-Einsatz wahnsinnig breit ist. Das haben wir ja schon gerade so ein Stück weit gesagt. Was davon sind zum Beispiel, es macht einen Riesenunterschied, ob ich Chatbots in der therapeutischen Situation einsetze oder maschinelles Lernen in der Diagnostik. Das sind zwei Aspekte, die völlig unterschiedlich zu bewerten sind. Und selbst wenn wir bei den Chatbots bleiben, macht es einen Riesenunterschied, ob ich sage, ich nutze jetzt sowas wie ein selbstlernendes, sich weiterentwickelndes System wie ChatGPT, wo ich nicht weiß, ob bei der nächsten Anfrage die gleiche Antwort kommt. Das heißt, wir haben es da mit massiven Sicherheitsproblemen auch zu tun, auch ne, sozusagen Vorhersagbarkeit von diesem System. Das halte ich für hochproblematisch. Und auf der anderen Seite gibt es im therapeutischen Kontext sehr viele regelbasierte Systeme, wo ich genau weiß, welche Antwort ein System liefert, wenn ich eine bestimmte Frage stelle. Und die sind halt völlig unterschiedlich zu bewerten. Das heißt, KI-Einsatz in der Psychotherapie, wie so oft, der Teufel steckt im Detail. Und die Frage ist tatsächlich, welche KI genau, wofür genau, für welche Patientin oder Patienten, auch mit welchen Anwendungszweck.
Und das hat ja auch mit Verantwortung dann letztendlich zu tun. Also kann ich sozusagen, die Therapeuten, die haben natürlich auch eine Verantwortung für ihre Patientinnen und Patienten und müssen bei gewissen Anzeichen, die sie sehen, dann auch Maßnahmen einleiten, die eben ja auch in Regeln und in Leitlinien festgelegt sind. Ja, und das ist eben auch die Frage, bei so einem System kann man das sicherstellen, dass eben auch den Leitlinien entsprechend dann die Systeme reagieren. Und du hast gesagt, das ist natürlich noch ein großes Forschungsgebiet, das kann man so noch nicht sagen, Stand heute. Aber ich denke, auch in die Richtung muss man eben gehen, bevor man wirklich da Aussagen treffen kann.
Ja, absolut. Und ich meine, wie gesagt, es macht halt einen Unterschied, ob das hochstandardisierte und auch vorhersagbare regelbasierte Systeme sind oder eben Large Language Models, die auf Basis von Wahrscheinlichkeitstheorien immer wieder neue und andere Antworten geben und die sind völlig unterschiedlich zu bewerten. Es gibt ja sehr viel Forschung in der Medizinethik und auch überhaupt in der Ethik, in der Psychologie und wenn man mit, das fällt oft unter das Stichwort, wenn man mit vulnerablen Personengruppen arbeitet, also gerade mit Kindern, aber auch mit Leuten mit Erkrankungen oder auch mit Leuten, die vielleicht nicht voll zustimmungsfähig sind, dann setzt das höhere Standards. Ich muss bessere Gründe haben, warum ich mit denen Untersuchungen mache und nicht mit Personen, die zum Beispiel voll zustimmungsfähig sind. Und eine der Regeln ist oder eine dieser Richtlinien ist, dass diese Forschung, dass der Grund dafür sein muss, dass diese Forschung nur so durchgeführt werden kann, um diesen Personengruppen auch zu nutzen. Und das heißt halt, also wir haben das ganz oft, ich bin auch in der Ethikkommission bei unserem Fachbereich und wir kriegen dann Anträge für Forschung, auch in der Informatik. Und wenn Leute dann Forschung machen wollen mit Kindern oder mit Leuten mit bestimmten psychischen Erkrankungen, dann fragen wir immer noch mal nach, muss das sein oder kann man das auch mit anderen Personen machen, um die gleichen Aussagen zu treffen? Und das wäre so ein Beispiel zu sagen, ja, es kann Gründe geben, warum man sagt, weil es ist nicht übertragbar. Wir können, wenn wir Aussagen über Leute mit Depressionen treffen wollen, müssen wir das auch mit Leuten mit Depressionen testen. Und das kann dann eine gute Begründung sein, warum man mit denen forscht. Aber dann muss es eingebettet sein in wirklich sehr gute forschungsethische Prozesse. Und da gibt es aus der Medizin wahnsinnig viel. Und an diese Vorgaben und Regeln muss man sich dann halten.
Judith, dann sagen wir an dieser Stelle vielen Dank. Wir sind gespannt, was euch alles noch erreicht an Themen.
Sehr gerne. Ich danke euch.
Ciao, Judith.
Das ist doch toll, wie der Deutsche Ethikrat sich da mit diesem Thema auseinandersetzt. Ne? Der wird ja oft kritisiert, so ist es ja nicht. Oft denkt man sich so, oh Mensch, Leute, ne, jetzt kommt mal in eine Pötte und so. Aber ich fand das jetzt schon interessant zu hören von Judith, wie sie sich dieses Thema Psychologie mit KI, gerade was diese neuen Tools da so betrifft, auf den Tisch holen und dann auch abwägen. Ne? Und vor allem den Punkt, dass sie sagt, naja, nicht, dass am Ende der Kassenpatient am Chatbot hängt und der Privatpatient hier den Supertherapeuten bekommt.
Ja, finde ich auch. Ja, wirklich sich anzugucken, wem gereicht es zum Wohle und wie sie auch gesagt hat, auch bei den Experimenten, sind die wirklich nötig mit diesen Leuten, die möglicherweise nicht einwilligen können. Das waren doch alles wirklich Ansätze, die praktisch einfach auch eine totale Relevanz haben und immer relevanter werden hier.
Ja, absolut, Aljoscha. Also gut, dass wir auch darüber hier bei KI und jetzt gesprochen haben und zum Ende hin kommen wir jetzt nochmal zu What the KI.
Ja, willst du mal heute erzählen, es geht um die perfekte Illusion. Wir hatten ja auch schon über Virtual Influencer in einer unserer ersten oder war es sogar die erste Podcast-Folge gesprochen und jetzt geht es hier um die Frage, wie reagieren Leute auf die KI-Influencer?
Und das hat mich ehrlich gesagt eher schockiert als amüsiert, weil tatsächlich bekommen auch KI-generierte Influencerinnen Nachrichten von Männern, ja, die sie toll finden und auf einen Kaffee nach Dubai einladen wollen, etc. pp. Also da muss ich wirklich sagen, ey, Jungs, brennt's bei euch eigentlich komplett. Ich kriege ja auch so eine Nachrichten teilweise, wirklich. Also wirklich mittlerweile auch über LinkedIn schreiben dir Leute so, ha, toll, toll, wollen wir mal Kaffee trinken gehen, wo ich mir denke, ja, ist okay, tschüss, tschüss und schönen Tag noch. Und da muss man einfach mal sagen, also, dass die Männer auch noch nicht mal blicken, dass das eine fiktive Person ist und auch diese Person nicht mit dir einfach so einen Kaffee trinken gehen will. Das war mein Aufreger des Jahres, ehrlich gesagt.
Für mich hat es erinnert an etwas, was mich in meiner Kindheit oder Jugend fasziniert hat, als ich mal gelesen habe. Damals gab es ja diese Soap Lindenstraße, die so ja deutschlandweit sehr, sehr viel geguckt wurde sonntagsabends und dass dann eben, wenn dort jemand Geburtstag hatte oder jemand gestorben ist, dass dann der WDR waschkübelweise Briefe, Kondolenzbriefe oder Gratulationsbriefe oder so bekommen hat, weil die Leute sich eben so identifiziert haben mit diesen Charakteren in dieser Soap. Und da habe ich gedacht, ja, das ist jetzt hier sozusagen Lindenstraße 2.0.
Für dich war es, ist es halt die Fanpost, ja, die da kommt. Für mich war es dann eben eher so die Dummheit des Mannes, dass er sich denkt, ja geil, die ist aber schön und die macht ja tolle Sachen. Und ich schreibe dir jetzt, weil vielleicht will sie sich ja auch mal mit mir treffen. So unterschiedlich blicken wir auf dieses What the KI.
Und mit diesen schönen Worten hast du eigentlich auch erstmal unseren Podcast vorerst beendet. Ja, das war ja unsere erstmal letzte Folge, bis auf weiteres. Und ich finde, das war ein tolles Schlusswort.
Also, Schluss machen wir aber trotzdem nicht, vor allem nicht miteinander. Ja, KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Ja, davon gibt es ja etliche Folgen. Und wir laden euch an dieser Stelle einfach ein. Hört euch gerne alle Folgen an, tobt euch aus in unserem Kanal, schickt sie, teilt sie, schickt uns trotzdem weiterhin eure Anregungen. Aber an dieser Stelle wollen wir uns vorerst erstmal verabschieden. Wir machen an dieser Stelle mal einen Break und wünschen euch eine gute Zeit, ja, vor allem mit der KI.
Ciao.